Wir haben soeben ein Lied gesungen mit der 5. Strophe. Und auf die kommt mir jetzt an. Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Philipp Spittar, Text, gelebt von 1806 bis 1859. 1806 bis 1859. Man meint, er hätte das in der heutigen Zeit gedichtet. Glaubensarm, der Bruder hat es aufgegriffen. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, man meint tatsächlich, wie wenn die Zeit von damals sich heute wiederholt. Aber darum geht mir es jetzt nicht. Ich möchte auf die 5. Strophe eingehen. Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern, hat auf Spittar recht. So was zu bitten? Man soll da nicht gerade gedankenlos singen. Aber ich nehme an, wir haben das, ich auch, wir haben das alle gesungen, soeben, die 5. Strophe. Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Stimmt es? Ja, ich will ja jetzt ein bisschen herauslocken, klar. Spittar hat recht, wenn er damit meint, wir feiern Pfingsten als Kalendererinnerungsfest. Aber er hat nicht recht, wenn er mit diesem Satz, so wie man das so da und dort übrigens auch bis in unsere Tage hineinhören kann, wir brauchen ein neues Pfingsten. Ich weiß schon, was man damit verbindet und meint, klar. Aber wenn wir damit verbinden, das was uns in der Apostelgeschichte berichtet ist, dass ich sowas wiederholen müsste, wir brauchen ein neues Pfingsten, dann hat er nicht recht. Spittar. Und alle diejenigen, die sowas behaupten, eben in dem Sinn und mit dem Ziel, neues Pfingsten wie damals, haben sie auch nicht recht. Ist eigentlich jemand schon einmal draufgekommen zu sagen, wir brauchen eine neue Geburt in Bethlehem? Oder anders gesagt, wir brauchen ein neues Weihnachten. Oder ist jemand draufgekommen zu sagen, wir brauchen einen neuen Karfreitag? Seht, so wenig es uns einfällt, die Geburt Jesu irgendwie wiederholt zu wissen oder seinen Kreuzestod zu wiederholen, obwohl er das ein Stück weit in der katholischen Kirche in der Messfeier ja einen Niederschlag gefunden hat. Man sagt zwar anders natürlich als das, was am Kreuz geschehen ist, man sagt eine unblutige Wiederholung. Und das nun auf Pfingsten übertragen, sagen, also Wiederholung dessen, was damals geschehen ist? Nein. So wenig Weihnachten wiederholt werden kann, oder Karfreitag, oder Ostern, wir könnten jetzt die kirchlichen Feiertage nacheinander alle durchmachen, Erntedankfest ist was anderes, so wenig kann das für Pfingsten gelten. Pfingsten ist ein einmaliges heilsgeschichtliches Ereignis. So wie der Karfreitag. Ich denke, dass es eine wichtige Erkenntnis ist, die wir in unserem Herzen gut verankern sollten, damit wir in der Diskussion um Geistbewegung oder man sagt ja auch das mit dem Fremdwort um neue Spiritualität und was da in diese Richtung alles heute kommt, eigentlich schon seit Jahrzehnten kommt, dass wir in der Diskussion um all die Dinge wirklich Orientierung haben und Klarheit haben und dass wir nicht auf falsche Angebote hereinfallen. Das ist gerade bei diesem Thema nämlich möglich. Und nun, dass dieses Thema heute Abend seinen Platz gefunden hat in dem Gesamtthema Christus im Alten Testament oder der Messias im Alten Testament, das will ich jetzt nachweisen. Und will damit auch nachweisen, dass Pfingsten in der Tat heilsgeschichtlich einmalig ist. Weil es nämlich seine Wurzeln prophetisch bereits im Alten Testament hat. Also was ist Pfingsten oder, wie das in unserem Thema eine Formulierung gefunden hat, die erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn? Ist ein bisschen verschlüsselt. Habt ihr euch gleich was darunter vorstellen können? Die erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn? Gleich? Nicht? Sofort? Die erste Vollmachtstat. Also, Vollmachtstat und dann erhöhter Herr. Da ist er im Himmel. Da ist er intronisiert. Und da erste Vollmachtstat. Also, wenn ihr es jetzt noch wisst, dann hoffentlich heute Abend am Schluss. Dann müsst ihr es wissen. Ich frage aber nicht ab. Also, was ist diese erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn? Oder anders gefragt, was ist Pfingsten? Ja, natürlich, und das ist die erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn. Pfingsten oder diese erste Vollmachtstat ist eine Erfüllung alttestamentlicher Prophetie. Und da merken wir, dass das, was da beim ersten Pfingstfest geschehen ist, damals, ist nicht einfach rein zufällig geschehen, sondern das ist auch von langer Hand programmiert im prophetischen Wort unseres Gottes. Schon der Name Pfingsten wurzelt im Alten Testament, so wie die Ich, da haben wir heute Morgen ja behandelt, wie die Ich-Bin-Worte Jesu im Alten Testament wurzeln da in 2. Mose 3, nicht wahr, bei der Dornbusch-Offenbarung. Auch der Name Pfingsten wurzelt im Alten Testament. Beweis 3. Mose 23, 15 bis 17. Heute Abend haben wir es ein bisschen mit dem Zählen. Also 3. Mose 23, 15 bis 17. Das ist im Rahmen der verschiedenen Anweisungen, die Mose seinem Volk gegeben hat. Das betrifft ja Dinge, nicht wahr, die bis ins Einzelne hineingehen. Und da heißt es, danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Garbe als Schwingopfer darbrachtet, man kann auch sagen als Erstlingsgabe oder Garbe, danach sollt ihr zählen 7 ganze Wochen. Wie viele Tage sind das? 7 mal 7 ist 49. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat. Ich war, der 7. Tag ist ja immer der Sabbat. Also, das war dann der 7. Sabbat. Nach dem 7. Sabbat, nämlich, aber was kommt nach 49? 50. Also, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer von 2 Zehnteln feinstem Mehl, gesäuert. Merkt ihr da einen Unterschied? Das Passahfest, das am Anfang der Ernte gefeiert werden musste, wurde gefeiert mit ungesäuertem Brot. Da ist man heute noch in den orthodoxen Häusern in Israel, also wie ein Hechelmacher dahinterher, ja, aus allen Ecken und Zipfeln des Hauses und Zimmers und allem drum und dran. Da wird also das Haus auf den Kopf gestellt, damit ja nichts Gesäuertes mehr im Haus ist. Aber wisst ihr, das ist so eine Art Frühjahrsputz. Aber der Gedanke, alles Gesäuerte, alles Verkehrte und Sauerteig ist ein Hinweis auf das Negative, übrigens in der ganzen Bibel. Also das muss aus dem Haus hinaus. Es steckt auch voller Prophetie. Aber jetzt, sozusagen nach der Ernte, sollt ihr ein Schwingopfer von 2 Zehnteln, also Erstlingsgabe ist das, von 2 Zehnteln feinstem Mehl gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn darbringen. Und dann gehen die Anweisungen weiter. Ich möchte eine Parallelstelle dazu lesen. Also behalten wir die Sache mit dem 50 im Kopf. Jetzt kommt 5. Mose 16, 9 bis 12. Im 5. Mose, das heißt da mit dem Fremdwort auch Deuteronomium, das heißt Wiederholung des Gesetzes, da wird ja manches eben doppelt berichtet von dem, was vorher schon im 2. Mose und 3. Mose da gesagt worden ist. Mose gibt da eine Art Zusammenfassung und Gesamtüberblick. Deshalb kommt es jetzt hier wieder, 5. Mose 16, 9 bis 12. 7 Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt, also beim Erntebeginn. und sollst das Wochenfest halten dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn. Was ist denn das für ein Fest, dieses Wochenfest? Also 7 Wochen zählen, so lang dauert die Ernte. Und was kommt nach der Ernte? Das Erntedankfest. Wir sagen heute Erntedankfest dazu. Sollst das Wochenfest halten, dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem. Deshalb bauen wir unsere Erntedanktische auf und bringen die Gaben, je nachdem der Herr uns gesegnet hat. Und das soll einfach eine Art von Erstlingsgabe sein, zum Dank dafür, dass wir haben ernten dürfen. Ja, bis heute halten wir diesen Brauch. Das Erntedankfest ist im Jahresablauf eines der schönsten Feste. Also neben Weihnachten. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter und dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an der Stelle, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name da wohne. Da kommt ein erster Hinweis auf eine Stätte, die der Herr erwählen wird. Später heißt es nämlich Jerusalem. Denke daran, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist, und beachte und halte diese Gebote. Also die Anordnung einer heiligen Festversammlung am 50. Tag, 7 Wochen, Sabbatwochen, und dann der 50. Tag nach dem Passafest. Wir können das in unserem Kalender nachzählen. Unser Kirchenjahr hat bis heute diese Zählweise, dass am 50. Tag nach Ostern Pfingsten ist. Bitte? Ja. Es gibt keinen Kalender, wo das nicht so drin steht. Außer dem jüdischen. Also da ist ja etwas anders geregt und verrückt wie bei uns. Pfingsten ist der 50. Tag nach dem Ostersonntag, und das wurde hier schon richtig gesagt. Der 50. heißt griechisch Pentekoste, und das steckt in dem Wort Pfingsten drin, Pentekoste. Also schon der Name Pfingsten wurzelt mit der Zahl 50 im Alten Testament. Dann, die zeitliche Festlegung dieses Festes enthält Prophetie. Ich könnte sagen, das ist bereits Christus im Alten Testament. Wieso? Zum Beginn der Ernte wurde das Passafest gehalten, und es wurde die Erstlingsgarbe dargebracht. Wenn man die Sichel an die Halme legt, ja nun, die haben damals nicht mit der Erntemaschine sowieso, da kommt der Bulldog XY und dann wird abgeändert innerhalb kürzester Zeit. Die haben sich damals 7 Wochen Zeit gelassen für die Ernte. Und da wurde die erste eingebrachte Garbe als Erstlingsgarbe dargebracht, zum Beginn der Ernte, verbunden mit dem Passafest. Und dann mussten die 7 Wochen gezählt werden, haben wir ja schon aufgrund des Textes gemerkt. Und am Ende der Erntezeit wurde das Darbringen der Erstlingsgabe angeordnet mit 2 gesäuerten Weizenbroten. Erstlingsgarbe am Anfang, Erstlingsgarbe am Schluss. Darum wird auch dieses Fest der Ernte ein Fest der Erstlinge genannt. Da können wir mal kurz einen Blick hinüberwerfen ins Neue Testament. Jakobus schreibt an einer Stelle, die wir sind Erstlinge seiner Schöpfung, seiner Kreatur. Die wir sind Erstlinge. Das Fest der Erstlinge. Ich habe in Nürnberg noch den Brauch erlebt, wo ein Bruder unserer Gemeinde, einer Außenstation, immer die ersten Erdbeeren ins Pastorshaus gebracht hat. Irgendwie, ja, im Alten Testament war das verwurzelt, aber ich habe nichts dagegen gehabt. Das war eine Art Fest der Erstlinge. Echt, die ersten Früchte, die werden als Geschenk, als Gabe weitergegeben. Nun aber die prophetische Bedeutung dieser Anordnung, die hat es in der Tat in sich. Der 50. Tag, also Pfingsten, ist nach 49 Tagen Erntezeit eine Darstellung des Halljahres. Halljahr hat verschiedene Namen, auch Jubeljahr genannt, Jobeljahr, steckt das Wort Jubel natürlich mit drin, dann Jahr der Freilassung oder das gnädige Jahr des Herrn, siehe Jesaja 61. Das können wir geschwind lesen. Jesaja 61, weil das nämlich auch eine wichtige Grundlage ist für das, was sich in Nazareth zugetragen hat. Ausgerechnet dort. Da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Das ist eine Botschaft vom Gottesknecht, was er ganz deutlich auf Jesus hinweist. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, das Jahr der Freilassung. Und bei Jesaja geht es jetzt weiter, und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Die Sache mit der Vergeltung passt anscheinend zu dem Trösten alle Trauernden und dem, was nachher kommt mit Lobgesängen und so weiter, gar nicht hin. Aber das ist jetzt eine alttestamentliche Ineinanderschau vom gnädigen Jahr des Herrn und vom Tag des Herrn. Ist ja der Tag der Rache oder der Vergeltung. Nun, wie hat sich denn das in Nazareth niedergeschlagen? Und zwar wird es uns berichtet in Lukas 4. Jesus ist also an dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Und Nazareth, ja, was kann aus Nazareth Gutes kommen? War ja sprichwörtlich. Und da wird ihm, weil er in der Synagoge war, der Prophet Jesaja gereicht. Das war vermutlich die Tageslese. Wir haben nämlich unsere Tageslesen alle aus der jüdischen Tradition. Diese Einrichtung. Das war die Tageslese. Es wurde ihm der Prophet Jesaja gereicht. Und da ist diese Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, also Jesaja 61. Und nun liest Jesus das. Und Lukas berichtet es so, er liest bis zu dem Punkt zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und Jesus hat dann aufgehört. Bewusst und mit Recht. Denn dazu ist er bei seinem ersten Kommen gesandt worden, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen, das Jahr der Freilassung, das Jubeljahr, das Erlösungsjahr. Das sind alles verschiedene Ausdrücke für ein und dasselbe. Oder Halljahr. Das Halljahr nach Anordnung des Mose für sein Volk sollte nach 49 Jahren abgehalten werden. Und zwar war das eine besondere Glaubensprüfung für diejenigen, die das hielten. Ich weiß nicht, ob Israel als Ganzes das je gehalten hat. Also davon ist uns nicht berichtet. Im Gegenteil, Jeremia sagt einmal, dass das Land in den 70 Jahren babylonische Gefangenschaft jetzt seine Halbjahre bekommt. Das heißt, weil das Volk es nie eingehalten hat. Das, was bei uns auch gemacht wird, dass man aus dem Boden rausholt, was nur das Zeug hält mit allen möglichen Zutaten, Kunstdünger noch und nöcher und laugt den Boden aus. Und die Einrichtung des Halljahres, mit dem, dass eben in dem Halljahr, übrigens auch im Sabbatjahr, da kamen ja dann zwei Sabbatjahre sozusagen aufeinander, da durfte nicht gesät werden und auch nicht geerntet werden, außer das durfte geändert werden, was von selber wächst. Das heißt, da kommen wir erst jetzt drauf mit unserer Forschung, Landwirtschaftsforschung. Der Boden konnte und sollte ausruhen. Das heißt, konnte sich regenerieren. Und das war eine besondere Glaubensprobe für die Bauern. Ist doch logisch. Gott hatte versprochen, ich werde der Ernte in dem Jahr vor den zwei Sabbatjahren. so viel Segen geben, dass das für die 2 Jahre reicht. Jeder Bauer kann bestätigen, dass es so etwas gibt. Da werden die Kornsäcke gefüllt, die halten 2 Jahre, sodass man da gut über die Runden kommt mit dem Ernteertrag. Also das 50. Jahr als Halbjahr, als Jahr der Freilassung, da war nämlich die Anordnung gegeben, wer Besitz und Freiheit, wer also aufgrund von Verschuldung irgendwie zum Sklaven hat sich verdingen müssen, lassen müssen, wer also Besitz und Freiheit verloren hatte, bekam es im Freijahr, im Jahr der Freilassung, im Erlösungsjahr wieder zurück. War eine Anordnung des Mose für sein Volk. Ich habe noch einen Punkt, der es in sich hat. Es ist angegeben, ich habe jetzt die Stelle nicht parat, aber vielleicht können wir sie selber mal suchen. Es ist die Anweisung gegeben, dass Verkauf und Kauf von Land, also Boden, da hat ein Bauer gemeint, naja, also die Wiese oder das Grundstück oder den Weinberg, den brauche ich nicht mehr, den stoße ich ab oder da ist ein Interessent da, den verkaufe ich. Dann wurde der Kaufpreis berechnet nach dem Abstand zum Jahr der Freilassung. Nicht wahr? Wenn es also einem Bauern eingefallen wäre, so kurz vor dem Jahr der Freilassung, jetzt sei Äckerle noch schnell an den Mann zu bringen und möglichst viel drauf zu hauen, einfach Bodenspekulation. Er verkaufte seinen Acker, dann war dem eine ganz gewaltige Bremse vorgesetzt, denn er durfte also nur den Preis berechnen zum Abstand des Halbjahres. Also wenn das nur ein Jahr war, da hat er nicht viel dafür bekommen, denn nach einem Jahr fiel es doch sowieso wieder an ihn zurück. Wisst ihr, was diese Einrichtung bedeutet? Da könnten wir daraus lernen. Das ist eine ungeheure Spekulationsbremse. Da kann man nicht einfach bloß draufhauen. Das Wort Bodenspekulation macht ja bei uns die Runde. Nicht, da hat man seine Äcker und Wiesen und München hat sie vergrößert und ist hinausgewachsen. Dann hat der Bauer, der seither weit draußen war, vor den Toren Münchens, der hat plötzlich Bauland bekommen, noch und noch, und wurde ein reicher Mann. Einfach aufgrund der steigenden Bodenpreise. Ich habe da ein ganz praktisches Beispiel. Bodenspekulation war mit der Einrichtung des Halbjahres nicht möglich. Also der 50. Tag als Halbjahr. Somit war Pfingsten damals, also 50 Tage nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu, der Anbruch des Reiches Gottes. Und mit der Ausgießung des Geistes hat Gott eine Verheißung erfüllt, ich komme schrittweise da drauf, hat Gott eine Verheißung erfüllt, die im Alten Testament bereits auch schon von langer Hand angekündigt war. Mit der Ausrufung des Halbjahres ist der Beginn des Reiches Gottes verbunden. Und Pfingsten war als Halbjahrsausrufung der Anfang des Reiches Gottes. Darum sind beim ersten Pfingstfest auf einmal so viele Leute zum Glauben gekommen. 3000 auf einmal. Die wurden vom Geist Gottes erfüllt und erfasst aufgrund einer Predigt, die der Petrus gehalten hat. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, er hat fast nichts anderes gemacht, als bloß das Alte Testament zitiert. Und da kommen die Menschen scharenweise zum Glauben. Ja, weil Gott ein Zeichen gesetzt hat. Anbruch des Reiches Gottes. Der Durchbruch für das Reich Gottes damals wurde deshalb verfehlt, weil Israel in seiner Gesamtheit und vor allem mit seinen Oberen, gemeint ist jetzt der Hohe Rat, auch das Angebot des Heiligen Geistes, nicht bloß Jesus, den haben sie ans Kreuz geschlagen, auch das Angebot des Heiligen Geistes abgelehnt hat. Wisst ihr, was Israel da begangen hat? Die Sünde wider den Heiligen Geist. Ich war, diese Formulierung macht ja in unseren Kreisen auch immer wieder die Runde, die Sünde wider den Heiligen Geist. Und ich weiß auch aus der Seelsorge, dass manche an diesem Punkt Probleme bekommen, dass sie fragen, habe ich die Sünde wider den Heiligen Geist begangen? Ich habe mal einen Brief bekommen, wo mir einer angedroht hat, ich soll aufpassen, dass ich nicht die Sünde wider den Heiligen Geist begehe, weil ich halt manchen Dingen gegenüber kritisch mich geäußert habe. War das sozusagen eine Retourkutsche? Eigentlich kann und konnte nur Israel in dieser eigentlichen Form die Sünde wider den Heiligen Geist begehen. Denn das war die Verheißung des Vaters für sein Volk. Und das trotz der Rede des Stephanus, die ja ihnen durchs Herz gegangen ist, waren ja getroffen, berichtet die Apostelgeschichte. Trotz der Rede des Stephanus, sozusagen die Negativreaktion da war. Sie haben die Zähne zusammengewiesen und gesagt, nein, das kann nicht sein, der wurde gesteinigt. Pfingsten also der Anbruch des Reiches Gottes, dem der Durchbruch verwehrt wurde, weil Israel verharrt hat in der Ablehnung. Ich fasse den Gedankengang bis jetzt ein bisschen zusammen. Pfingsten als Geistausgießung, unter dem Begriff ist es uns sehr bekannt, ist ein Geschehen gewesen auf dem Boden Israels, nämlich in Jerusalem. Lassen wir uns bitte schön deshalb nicht durcheinander bringen, wenn in unseren Tagen immer wieder mit anderen Worten herumspekuliert wird, dass da, es heißt, dort war eine besondere Geistausgießung. Wahrscheinlich ist der Name Toronto in Erinnerung, nicht wahr? Und manche haben dann gemeint, man müsse nach Toronto reisen, um dort auch eine besondere Geistessalbung zu bekommen. Immer wieder wird auch Berlin genannt, dass für Berlin eine besondere Geistausgießung da verheißen sei. Ihr lieben Geschwister, das sind gerade die Dinge, von denen ich meine, dass wir hier nüchtern auf dem biblischen Boden bleiben müssen und müssen sagen, Pfingsten war ein einmaliges Ereignis auf dem Boden Israels in Jerusalem. Für dieses Volk. Dass es dabei nicht geblieben ist, werde ich heute Abend auch noch sagen. Darum waren auch die besonderen Zeichen und Wunder mit verbunden. Es darf uns auch nicht überraschen. Pfingsten mit der Geistausgießung ist die Verheißung des Vaters. So wird es in Apostelgeschichte 1 berichtet. Unter den vielen Verheißungen im Alten Testament ragt diese heraus, dass Gott seinen Geist geben wird. Joel 3, Vers 1, diese klassische Stelle. Nach diesem will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Das ist eine Verheißung, die ganz speziell Israel gilt. Oder Hesekiel 36, Vers 27, ich will meinen Geist in euch geben, wo der Prophet ankündigt, dass Gott durch seinen Geist eine Erneuerung des ganzen Volkes schenken und bewirken will. Das greift Jesus auf, als er seinen Jüngern als Auferstandener den Bibelunterricht erteilt hat nach seiner Auferstehung. So fasst es Lukas zusammen. Ja, das muss ich lesen. Apostelgeschichte 1. Da nimmt Jesus Bezug darauf und kündigt das an. Ihnen zeigt er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Da haben wir schon wieder eine Zahl, 40 Tage. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, gehört habt. Die Verheißung des Vaters ist die Ankündigung der Geistausgießung. Das bestätigt Petrus in seiner großen Pfingstrede. Dabei ist damals eine Vorerfüllung geschehen, überhaupt ist das ein biblisches Prinzip, das man an vielen Stellen anwenden muss, dass es verschiedene Erfüllungen gibt. Es gibt Vorerfüllungen, Teilerfüllungen und Vollerfüllungen. Die Vorerfüllung ist damals geschehen, und dann kam der Aufschub, weil Israel negativ reagiert hat. Deshalb steht die Vollerfüllung noch aus. Die Vorerfüllung geschah damals beim Fest der Erstlinge, und Erstlinge aus Israel haben den Heiligen Geist empfangen. Warum da plötzlich 3000 und da später waren es nochmal ein paar tausend, warum da plötzlich so viele Leute genannt werden, hat schlicht und einfach seinen Grund darin, dass die alle aus aller Herren Länder zum Fest nach Jerusalem gekommen waren. Da ist Jerusalem übergequollen von Pilgern aus allen Ländern drumherum. Und Lukas zählte das auf, nicht wahr, dass also Juden und Judengenossen und alle beieinander waren und die verschiedenen Orte werden aufgezählt. Das waren Juden, die zum Fest gekommen sind. Und die hat der Geist Gottes erfasst. Erstlinge seiner Kreatur. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie Pfingsten, wie die Geistausgießung tatsächlich ihre Wurzeln hat in der Prophetie des Alten Testaments. Warum erste Vollmachtstat Jesu? Weil Pfingsten nicht nur eine Erfüllung alttestamentlicher Prophetie war, und das kommt mein zweiter Punkt, sondern auch ein heilsgeschichtlicher Wendepunkt. Es gibt in den Abschiedsreden Jesu eine Stelle, da kann man als Normalbibelleser, würde ich sagen, schon ein Stück weit fragend werden. Wenn er da nämlich sagt, da steht Johannes 16, Vers 7, zu seinen Jüngern, es sind die Abschiedsreden, zu seinen Jüngern, es ist gut, dass ich hingehe. Da hätten doch die Jünger aufspringen müssen, sagen, aber bleib doch bei uns, Meister, wir brauchen dich doch. Wir sind doch darauf angewiesen, du siehst doch, was wir für hilflose Kerle sind. Wir sind doch darauf angewiesen, dass du uns belehrst und weiterbringst. Nein, sagt Jesus, es ist gut, dass ich hingehe. Und warum? Sonst kommt der Tröster nicht zu euch. Und mit Tröster ist ja der Heilige Geist gemeint, ist keine Frage. Es ist gut. Bitte fallen wir da Jesus nicht ins Wort. Jesus wusste, dass zu seiner ersten Vollmachtstat als erhöhter Herrn das gehört, dass er den Geist sendet. Jesus bekam durch seine Intronisation, nachdem ihm wirklich alle Gewalt übertragen war vom Vater, die Vollmacht, den Geist zu senden. Die Geistausgießung an Pfingsten in Jerusalem war somit die konsequente Fortführung des Erlösungswerkes Christi. Jesus konnte nicht schnell genug, fast hätte ich so gesagt, in den Himmel zurückkehren und sein erstes Werk, sein erstes Vollmachtswerk tun. Heute Abend haben wir so ein bisschen mit den Zahlen. Wie lange dauert es von Himmelfahrt bis Pfingsten? 10 Tage. Und von Ostern bis Pfingsten sind es 50 Tage und von Ostern bis Himmelfahrt? Ja, das ist ja ABC-Schützenrechnung, klar. Aber ich mache jetzt noch eine andere auf. Eben, und will nachweisen, dass Jesus nicht schnell genug den Anschluss, sozusagen den himmlischen Anschluss hat bewerkstelligen können, dass wir endlich jetzt die Energie empfangen, die notwendig ist, damit einfach unser Globus vom Geist Gottes erfüllt und erfasst wird. Jesus hat etwa 3 oder 3,5 Jahre gewirkt als irdischer Jesus in Israel. Und er wusste sich gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Die Geschichte mit der Syrophönizierin ist es ja bekannt. Der sagt er ja, ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Und sie war keine. Hat es aber doch erreicht, dass sich Jesus ihre erbarmt hat. Aber das ist ein Schlüsselwort. Gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. 3, 3,5 Jahre. Wie lange hat er als Auferstandener gewirkt, noch auf Erden bei seinen Jüngern? Ich habe ja vom Bibelstundenhalten schon gesprochen. Unterweisung in Sachen Reich Gottes haben die bekommen. Aber wo hätten die sonst her wissen können? 40 Tage. Na gut, und wie lange hat er gebraucht, bis er dann seinen ersten Kraftakt vollbracht hat? 10 Tage. Merkt ihr, es konnte ihm nicht schnell genug gehen. So, lasst mich das mal so sagen. Warum? Weil er darauf gedrungen hat, dass wirklich sein Vollbracht nun auch seine Fortsetzung findet. Und seitdem leben wir im Zeitalter des Heiligen Geistes. Der heilsgeschichtliche Wendepunkt mit der Geistausgießung auf dem Boden Israels in Jerusalem hat nämlich bedeutet und bedeutet es bis heute, dass eine Innewohnung Gottes im Menschen möglich gemacht ist. Das ist im Alten Testament in der Weise nicht möglich gewesen. Zwar hat David für seine Psalmen und für seine prophetischen Reden den Geist Gottes bekommen, aber als innewohnend war das nicht möglich. Oder bei Saul, auch bei den Propheten. Das war sozusagen eine vorübergehende Geistausstattung. Aber als Innewohnung, als Geistesinnewohnung, ist das eben bleibend, ist das nur möglich seit Pfingsten. Seitdem der Heilige Geist, der Stellvertreter Christi auf Erden ist. Nicht ein anderer. Wisst ihr, wen ich meine? Der hat es ja, was weiß ich, auf dem Gürtel stehen oder auf dem Stirnband oder was, als ob er der Stellvertreter sei. Wer den Heiligen Geist empfängt, wird zum Tempel Gottes und hat dadurch Anschluss an das Kraftwerk Gottes. Das sind jetzt Aussagen, ihr Lieben, die nehmen wir vielleicht so schnell wahr, aber das ist eigentlich etwas Ungeheuerliches. Gott will nicht in Häusern wohnen, aus Stein und Holzbalken oder sowas, sondern Gott will in Menschen wohnen. Er will Wohnung machen bei uns. Wir Menschen aus Fleisch und Blut mit unserer irdischen Leiblichkeit können und sollen Tempel für Gott sein. Wohnung für Gott. Das ist seit Pfingsten möglich. Und noch etwas ist geschehen. Seit Pfingsten hat sich Christus vervielfältigt. Klingt eigenartig. Aber dort, wo der Heilige Geist wirkt, ist ja Christus gegenwärtig. Da rechnen wir mit der Gegenwart Christi heute Abend hier. Ich weiß nicht, wo irgendwo eine Parallelversammlung ist. Die rechnen genau, also im gleichen Sinn und Geist hoffe ich, die rechnen genauso mit der Gegenwart Christi durch den Heiligen Geist. Das ist möglich durch den Heiligen Geist. Und ich war das schlichte, einfache Kindergebet und Kinder kommen da irgendwann einmal drauf, dass sie ihre Eltern fragen. Da betet also der Fritz, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und dann betet die Eva neben ihm auch das Gleiche und dann kommt eines Tages die Frage, ja, aber ist denn das möglich? Jetzt betet der Fritz, soll niemand drin wohnen als Jesus allein und die Eva auch. Wie kann denn das Jesus machen, dass er sozusagen in beiden Kinderherzen wohnt? Ja, das kann er machen, seit Pfingsten. Jetzt ist eine Ausweitung des Werkes Christi möglich gemacht worden. Durch Pfingsten. Merken wir, Pfingsten ist nicht so, obwohl das im Kirchenjahr bei uns, in unseren Kalendern, ja, selbst in den kirchlichen Kalendern, ja, mehr und mehr abgewertet worden ist zum Fest im Grünen und man fährt los und Pfingsten, wenn man heute Umfragen startet, was bedeutet für Sie Pfingsten? Ja, man reist nach Mallorca oder sowas. Also, den kirchlichen Bezug, den biblischen Bezug hat man weithin vergessen. Aber merken wir, wie wichtig Pfingsten eigentlich ist? Und die Auswirkungen bis heute haben wir doch hautnah. Hautnah hoffentlich. Bis ans Ende der Welt hat das Werk Christi, ich möchte sagen, heute bereits schon weithin seine Ausweitung erfahren. Das hat doch Jesus angekündigt. Fängt an in Jerusalem, Samaria Und dann schnell, pauschal, bis an die Enden der Erde. Das heißt, der ganze Globus soll erfasst werden. Noch einmal, der irdische Jesus wusste sich nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Pfingsten ist im Erlösungswerk Christi, Zusammenfassung, ein einmalig gesetzter Markstein und Wendepunkt. Aber ist das jetzt nun eine Sache, bei der wir nur zurückschauen und sagen, ja wunderbar, damals, Erinnerung, wunderschön. Aber wir heute, vielleicht ist es doch nötig, dass man wieder so einen kräftigen Schub von oben kommt. Wir brauchen also doch, nicht wahr, eine Ausstattung. Das möchte ich jetzt in einem dritten Punkt erwähnen und entfalten. Pfingsten oder die Vollmachtstat des erhöhten Herrn mit der Sendung des Geistes, mit der Geistausgießung, ist ein Heilsangebot bis heute. Ein Heilsangebot. Gott gibt am liebsten seinen Geist als die größte Gabe. Gott will das, dass wir Menschen mit seinem Geist erfüllt und von ihm erfasst werden. Das will er. Und dass das Ganze seine Ausweitung erfahren hat, weil das Evangelium hineingetragen worden ist in alle Völker. Und der Apostel Paulus ja da als Völkermission Missionar gerade steht und das ja gerade gesagt hat, das ist ja die große Sache. Keiner soll ausgeschlossen bleiben. Jeder soll erreicht werden mit dem Evangelium und soll die Gabe Gottes empfangen dürfen. Dass natürlich da der Auswahlgedanke mit hereinspielt, ist mir auch klar. Ich will ja das nicht unterschlagen. Und dass jetzt nicht alle auf einmal zum Glauben kommen und den Geist Gottes empfangen, ist mir auch klar. Aber das darf uns nicht hindern, einfach dieses Heilsangebot nun wirklich aller Kreatur zu sagen, weil wir nicht wissen, wer auf der Erwählungsliste steht. Aber als Heilsangebot, dass wir das Heil anbieten, die Rettung, die vollbrachte Erlösung und die Gabe des Heiligen Geistes, dass wir das anbieten und haben, beruht auf der Tatsache, dass der Geist Gottes da ist. Man muss den Geist Gottes nicht lange herzitieren. Entschuldigt, wenn ich das jetzt etwas zugespitzt so sage. Man muss ihn auch nicht herzitieren durch nächtelanges Beten. Es ist viel einfacher. Es geht viel nüchterner zu. Es muss auch nicht verbunden sein mit dem, was als Anweisung in Apostelgeschichte 1 gegeben wurde. 10 Tage mussten sie warten. Das heißt ja, nicht lange nach diesen Tagen, und dann kam ja die Sache, nicht wahr, nach der Himmelfahrt 10 Tage. Dass manche, es gibt Ausleger. Es gibt sogar Verkündiger, die das gesagt haben. Es gab ja schon verschiedene Geistbewegungen. Also, wenn du den Heiligen Geist oder jetzt auch noch mit dem anderen schwergewichtigen Begriff verbunden, die Geistestaufe erleben und erfahren willst, dann musst du 10 Tage warten, wie das da in der Apostelgeschichte gesagt worden ist. Geschwister, ist viel einfacher. Es ist auch nicht nötig, dass wir um den Heiligen Geist als die große Gabe Gottes, die größte Gabe, die von seiner Seite aus am liebsten zu verschenkende Gabe empfangen, dass wir da zu irgendeinem angeblich Sonderbevollmächtigten hinreisen, der uns dann per Handauflegung die Geschichte vermittelt. Halte ich nicht für nötig. Ich weiß, ich berühre da schon heiße Punkte, weiß ich. Und wahrscheinlich hat der Brief, den ich damals bekommen habe, in solchen Äußerungen seine Ursache gehabt. Soll ja aufpassen, dass ich nicht. Mit dem, was ich jetzt hier unter dem Begriff Heilsangebot bis heute gesagt habe, mit dem sind mancherlei falsche Vorstellungen verbunden. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Der Teufel hat ein Interesse daran, gerade an dieser Stelle unter den Menschen oder unter seinem Volk Verwirrung anzurichten. Durcheinander, er ist ja der Durcheinanderwerfer. Dinge zu verkomplizieren, die von Gott aus ganz einfach, nüchtern und schlicht sind. Da Barrieren hineinzuschmeißen, dass man wundert, wie schwierig das sich vorstellt und schrecklich damit mit Dingen befrachtet wird. Das ist nicht so. Gott will doch von sich aus uns beschenken mit seinem Geist. Das will er doch. Wir müssen ihn nicht erst dazu mit allen möglichen Mitteln überreden und da alles Mögliche einsetzen und denken, damit er doch endlich jetzt auch sozusagen anderer Gesinnung wird und uns ja auch besonders gnädig beschenkt und meint, dass wir doch auch auf der Liste sind. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Ich sage es jetzt kurz und bündig und ganz schlicht durch Glauben und Gehorchen. Glauben heißt Verbindung mit Jesus aufnehmen. Glauben heißt den Opfertod Jesu Christi als für mich annehmen, aber es nicht bloß da oben, also verstandesmäßig für wahr halten, sondern mit Haut und Haaren annehmen, ganzheitlich annehmen. Sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin mit einem Wort erreicht worden, das hat jetzt mich getroffen. Ich sehe mich an dieser Stelle angesprochen. Ich bin gemeint. Du meinst jetzt mich. Dein Angebot gilt mir. Du bist für mich gestorben. Das nehme ich an. Das bejahe ich. Dafür danke ich dir. Wer den geschehenen Opfertod, also Karfreitag, annimmt, darf ich es jetzt so sagen, aber bitteschön, jetzt nicht in der Wiederholung vom Pfingsten, der erlebt sein persönliches Pfingsten. Ich meine, das muss nicht spektakulär sein. Ich weiß aus mancherlei Gesprächen, dass da und dort Unsicherheit da ist. Vor allem, weil auch da und dort die Sache mit der Geistestaufe ganz schön heiß gemacht wird. Aber der Apostel Paulus, der kann schreiben, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Er kann Epheser 1, Vers 13 oder 16 schreiben, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Das sagt er so selbstverständlich, so schlicht. Wer weiß, 13, Epheser 1, Vers 13, danke. Wer weiß, dass er dem Herrn Jesus gehört? Wer weiß, dass ihm seine Sünden vergeben sind? Wer weiß, dass Jesus ihn führt? Und wer in seinem Leben das Bewusstsein hat, ich bin mit diesem Herrn verbunden, der kann das nur haben durch den Heiligen Geist. Der hat den Heiligen Geist empfangen. Dass wir den Heiligen Geist nicht in der Tasche haben wie irgendein anderes Stück, ist ja auch ganz klar. Der Heilige Geist, ich darf es mal so sagen, ist so ein lebendiges Gegenüber. Im Heiligen Geist begegnet uns der Jesus, begegnet uns der Vater. Und dass man mit einer lebendigen Person nicht umgeht wie mit einer Sache, ist ja auch klar. Und dass es darum geht, dass wir dem Heiligen Geist gegenüber gehorsam sind, wenn er mit uns redet, wenn er uns auf etwas aufmerksam macht, ist ja eigentlich auch klar. Und dass der Glaubensanfang nicht eine Sache ist, bei der wir schon fertig sind und sagen, jetzt habe ich's. Natürlich haben wir etwas erreicht, aber das ist doch erst der Anfang. Das heißt, die Frage Geistesleitung, Geistesfrucht und das, was alles damit zusammenhängt, die kommt doch jetzt erst. Deshalb ist dieses Verbissene und manches Mal, ja, ich sage schon so, Unnüchterne, Starren auf ein besonderes Ereignis einer Geistestaufe, fast eine Art von Wegführen und Wegbringen von dem, was der Geist Gottes eigentlich mit uns will. Er will nämlich aus uns gehorsame Leute machen. Und das liegt doch dann an uns, darauf einzugehen. Als der Saulus noch ein Saulus war und vor Damaskus umgepolt wurde, da hat er die Zentralfrage gestellt an seinen Herrn: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und von da an war das für ihn sozusagen die grundlegende Weichenstellung. Was willst du, dass ich tun soll? Von da an wusste er sich vom Geist Gottes geleitet und gesteuert. Da hat der Geist Gottes gewehrt, da durfte er das nicht, da musste er einen anderen Weg gehen und so weiter und so fort. Es hat mal einer den Begriff für den Geistempfang verwendet, der in den 60er Jahren in der ganzen Studentenbewegung oder Studentenrevoltebewegung, kann man auch sagen, aufgekommen ist. Wenn da leerstehende Häuser waren in Berlin oder in Frankfurt, weil der Besitzer keine Möglichkeit hatte, das zu renovieren oder kein Geld hatte, je nachdem. Und da haben die armen Studenten, weil sie eben Zimmer suchten, gedacht, also da können wir dann einziehen, und haben dann außen großes Plakat hingehängt: Dieses Haus wird instand besetzt. Kennt ihr den Spruch noch? Wird instand besetzt. Das heißt, wir sorgen dafür, dass dieses Haus nicht abgerissen wird. Nein, wie weit es gediehen ist, weiß ich nicht. Da und dort hat es vielleicht funktioniert und haben sie den Besitzer dazu bewegen können, dass er renoviert. Aber das möchte ich übertragen. Übertragen auf das, was der Geist Gottes mit uns macht. Wenn wir als Menschen aus Fleisch und Blut den Heiligen Geist empfangen, dann wird unser Haus vom Geist Gottes instand besetzt. Dann sorgt der Geist Gottes dafür, dass Dinge in Ordnung kommen, die vorher durcheinander waren. Dass wir Ausrichtung bekommen in unserem Leben auf das eine Ziel, das Jesus meint und Jesus verherrlicht. Das will nämlich der Geist Gottes. Instand besetzt. Ein Heilsangebot bis heute. Die erste Vollmachtstat des erhöhten Herrn wirkt sich aus bis heute. Das gilt bis zu seiner Wiederkunft. Also was ist die erste Vollmachtstat? Ich nenne meine drei Punkte noch einmal. Eine Erfüllung alttestamentlicher Prophetie, ein heilsgeschichtlicher Markstein und Wendepunkt, Vervielfältigung Stichwort, und ein Heilsangebot bis heute. Wirkt sich aus. Ist hoffentlich lebendig. Hoffentlich heute Abend lebendig. Hätten wir den Geist Goethes, hätten wir, haben wir nicht, niemand von uns hat ihn. Aber angenommen, hätten wir den Geist Goethes, also des Dichterfürsten, dann könnten wir doch dichten wie Goethe. Hätten wir den Geist Johann Sebastian Bachs, dann könnten wir Musik schreiben wie Johann Sebastian Bach, von dem Beethoven gesagt hat, er müsse nicht Bach heißen, sondern mehr. Ja, das ist eine gute Beobachtung. Hätten wir den Geist Gottes, haben wir den Geist Gottes, dann können wir nicht sein wie Gott, sicherlich nicht. Es reicht nicht, aber wir können Gottes Kinder sein, wenn wir den Geist Gottes haben. Gottes Kinder. Denken und handeln wie Gottes Kinder. Das will Gott eigentlich erreichen. Und merken wir jetzt, dass wir mit dem Thema heute Abend eigentlich noch lange nicht fertig sind. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du hast dein Heilswerk konsequent vollbracht. Du bist in unsere Welt gekommen, um am Kreuz zu sterben, um die Sühnetat zu leisten, die eine ganze Welt herauslöst aus Verknechtung und Verkettung, aus Sünde und Schuld. Du hast den Heiligen Geist gesandt, der nichts anderes will, als deine Erlösungstat deutlich machen, uns Menschen nahe zu bringen, in unseren Herzen zu verankern. Gib, dass das bei uns so sei. Und dass keine Macht der Welt, auch alle Machenschaften des Bösen, der Verführung und Verblendung und all das, was der Fürst dieser Welt anstellt, dass keine Macht dieser Welt imstande ist, das aus unserem Leben wieder hinauszubringen. Du bist der Anfänger des Glaubens, du bist auch der Vollender und willst es im Leben all der Deinen sein und bleiben. Gib, dass wir dich in unserem Leben so wirken lassen, als Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.